Wie möchtest du einmal sterben? Wie möchtest du mal beerdigt werden? Wie stellst du dir deinen Tod vor? Ich finde, das sind krasse Fragen, die man sich nicht gerne stellt. Zumindest mir geht es so, dass man sich mit dem Thema nicht so gerne befasst. Das ist unangenehm, das kann Angst machen. Beim Thema Tod sind wir uns wohl alle einig, dass man schmerzfrei von dieser Welt gehen möchte. Nach einem langen, erfüllten Leben, bis zum Schluss geistig und körperlich richtig fit, dann friedlich einschlafen und zu unserem Herrn heimgehen. Vermute, das wäre den meisten hier recht. Bei der Beerdigung mögen die Geschmäcker so ein bisschen auseinandergehen, ne? Der eine wünscht sich ein großes Bimamborium, viel Grabschmuck, große Reden, die seine Bedeutung für diese Welt betonen. Der andere hätte es gern schlicht, fast heimlich, ohne großes Aufsehen. Die einen wünschen sich eine Erdbestattung, die anderen eine Feuerbestattung, vielleicht eine Seebestattung. Am Ende ist allen eins gemeinsam: Sie werden ihre eigene Beerdigung nicht erleben. Aber am besten wäre es doch, wenn wir gar nicht sterben würden, oder? Wenn uns der Tod erspart bleiben würde. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass Jesus zu meinen Lebzeiten wiederkommt. Na, dann wäre das mit dem Sterben, hätte sich dann nämlich erledigt. Aber ganz ehrlich, wirklich rechnen tue ich damit nicht. Wir werden alle sterben. Das ist einfach so. Es gab in der Menschheitsgeschichte zwei Personen, die nicht sterben mussten, bei denen sich Gott aus welchen Gründen auch immer einen anderen Weg ausgedacht. Und ich hatte mir überlegt, ich mache an der Stelle mal so ein kleines Quiz und frag, wer das denn war, aber so Quizspiele sind immer blöd, da blamiert man sich, wenn man dann nach vorne kommt, eine falsche Antwort sagt, darum verrate ich es euch einfach. Der erste ist Henoch, hervorragend, dann super. Ja, dabei, über den wird in 1. Mose 5 berichtet. Der scheint so ein klasse Typ gewesen zu sein, dass Gott ihn direkt bei sich haben sollte. Und hat ihn einfach so entrückt. Ohne Tod, ohne Sterben, ohne Beerdigung. Warum? Wissen wir nicht. Und der zweite, ihr habt es geahnt, ja, das ist jetzt die Überleitung zum Thema, der steht hier vorne an der Leinwand, ist Elia. Elia, der große Mann Gottes, der ist nicht einfach gestorben, wie so ein schnöder David, Abraham oder Mose. Nee, der wurde von feurigen Rossen auf einem Feuerwagen abgeholt und ist im Wettersturm in den Himmel gefahren. Ha. Das nenne ich mal einen Abgang, ne? Also echt beeindruckend. Und das zeigt auch die Rolle, die Elia spielt, die Bedeutung, die er hat. Klar, wir Christen, wir kennen den schon, ja, aber der steht doch irgendwie mehr so in der zweiten Reihe, hinter eben den eben erwähnten David, Abraham, Mose. Bei den Jüngern, bei Jesus damit auch, war es anders. Da war Elia viel, viel wichtiger. Da merkt man auch daran in Matthäus 17. Als Jesus mit seinen Jüngern auf den Berg geht, erscheinen auf einmal Mose und David. Nee, Elia, ja. Also eben nicht David, eben nicht Abraham, sondern dieser Elia. Und um diese Lichtgestalt soll es heute in der nächsten Predigt unserer Reihe über Vorbilder, über Menschen, die uns herausfordern, gehen. Wir wollen uns das Lebenswerk dieses Vorbildes mal angucken und von ihm lernen, was es heißt, ein Glaubensheld in allen Höhen und Tiefen zu sein. Und als ich mich mit diesem Elia ein bisschen näher beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass sich ein Thema durch alle Geschichten zieht, die um Elia handeln. Ein Lebensthema, ein Lebensmotto. Und ich möchte mir gleich im ersten Punkt mit euch mal angucken, wer war dieser Elia und was war dieses Lebensmotto, dieses Lebensthema. Und dann im zweiten Schritt gucken wir mal an zwei kurzen einzelnen Geschichten beleuchten wir, wie Elia und wie Gott mit Höhen und Tiefen bei vermeintlichen Glaubenshelden umgehen. Los geht's. Der Mann, um den es heute geht, ist Eliahu, Kurzform Elia. Und das bedeutet so viel übersetzt wie Jahwe ist mein Gott. Wo man wieder merkt, Name kann Programm sein. In diesem Fall ist es so, denn er hat leidenschaftlich für seinen Gott gekämpft. In 1. Könige 17, Vers 1 wird er vorgestellt als Elia der Tischbitter aus Tischbe in Gilead. Mehr Hintergrundinformationen zu seiner Person oder seiner Herkunft haben wir nicht. Und auch die, die wir haben, sind ziemlich, ja, vage. Ne? Gilead ist das Gebiet nordöstlich des Toten Meeres, für die den See Genezareth gut kennen, südöstlich vom See Genezareth. Ja, das war es auch schon, was wir wissen. Irgendwo aus dieser Region kommt Elia. Wo genau, Wissen wir nicht. Elia lebte im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israels. Und das ist ganz wichtig. Ihr erinnert euch, der Staat Israel, der hat so unter David und dann vor allem unter Salomo seine größte Blüte erlebt. Und kurz danach ist er geteilt worden, eben ins Nordreich und ins Südreich. Im Südreich gab es wenigstens noch ab und zu einen halbwegs gottgefälligen König, im Nordreich nie. Ich habe hier eine schöne Grafik mitgebracht. Mal in Übersicht aller Könige Israels. Die drei Gestalten hier, das sind die vor der Teilung. Ja? Saul, David, Salomo. Dann kommt die Teilung. Hier oben ist das Nordreich, hier unten ist das Südreich. Wenn ein König weiß ist, so wie hier David, dann war das jemand, der es gut mit Gott konnte, der das getan hat, was Gott richtig gefallen hat. Wenn ein König, wie zum Beispiel hier Saul, schwarz und weiß ist, dann ist die Person so ein bisschen gemischt. Ja, auf der einen Seite gab es gute Phasen, es gab aber auch schlechte Phasen. Und dann gibt es dann noch die Schwarzen. Die taten, ich zitiere die Bibel, was dem Herrn missfiel. Ihr merkt, das Urteil im Nordreich ist relativ eindeutig. Ja, da war nicht viel Licht, da war sehr viel Schatten. Und genau dahin wird Elia gesandt, um Gottes Gericht zu predigen, sich mit diesen Königen auseinanderzusetzen. Es gibt schönere Aufgaben, es gibt leichtere Aufgaben, die man im Leben übertragen bekommen kann. Die Bibel berichtet insgesamt über 6 Episoden, 6 Geschichten mit dem Propheten Elia. Die Ankündigung einer Dürre und die anschließende Flucht, das Gottesurteil auf dem Karmel, die Flucht zum Berg Horeb, die Naboth-Erzählung und die Weissagung über Ahasja und seine Entrückung. Wenn wir die letzte, diese Entrückungserzählung mal außen vor lassen, zeigt sich, dass in den Berichten Elias es immer um sein Lebensthema geht. Das habe ich eben schon angedeutet. Es geht um den Konflikt zwischen dem Jahwe-Glauben und der Baalsverehrung. Das Volk Israel ist Gottes Volk, sein Augapfel. Und wenn wir uns angucken, wie Gott sich im Alten Testament vorstellt, dann fällt auf, der ist ganz schön eifersüchtig. Der ist krass eifersüchtig. Es ist ein elementarer Teil des Bundes, den er mit seinem Volk geschlossen hat, dass er der Einzige sein will, der verehrt wird. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das, was über allem steht. Gott will der Einzige sein. Daran hat sich das Volk nie gehalten. Zu keiner Zeit. Aber zur Zeit Elias ging es im Nordreich Israel so richtig rund. Und das lag vor allem an König Ahab. Besser gesagt an seiner Frau Isebel. Der große Konkurrent Gottes war Baal-Melart, der offizielle Schutzgott von Tyrus. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt bitte ein Gott aus Tyrus nach Israel? Ganz einfach, der König Ahab hat sich gedacht, die tyrische Prinzessin da, die ist ja ganz nett, die heiraten wir mal. Und die hat ihren Gott und ihre Priester gleich mitgebracht. Und diese beiden, dieses Königspaar, verbreitete dann diese phönizische Variante dieser Naturreligion. Und vor allem Isebel setzte alles daran, den ihr verhassten Jahwe-Glauben so schnell und effizient wie nur irgendwie möglich auszumerzen. Und in diese Spannung tritt Elia auf, ziemlich unvermittelt und ohne Vorrede, und er will die ganze Zeit zeigen, wer von diesen beiden Göttern eigentlich der echte, der richtige, der wahre Gott ist. Jetzt muss man wissen, Baal war ein Natur-, ein Fruchtbarkeitsgott. Zusammen mit seinem weiblichen Pendant, der Aschera, war er für Sonne, Wind, Regen, für die Ernte, für Fruchtbarkeit bei Mensch und Vieh im Allgemeinen zuständig. Das war sein Spezialgebiet. Das konnte der richtig gut. Und Jahwe, das war halt so ein Universalgott. Der hat so alles gemacht. Aber den Israeliten hat geschwant, naja, wer alles macht, der kann halt auch nichts gescheit. Wäre es nicht besser für die wirklich entscheidenden Dinge, wie zum Beispiel ja Ernte, Sonne, Regen, das ist lebenswichtig, einen echten Spezialisten zu haben. Und darum fanden die Idee mit Baal ganz schön gut. Haben sich gedacht, ja, den nehmen wir doch mal. Und schon der Anfang, die erste Geschichte zeigt, wer hier der Chef im Ring ist. Elia tritt auf und verkündigt eine Dürre, die sein Gott schicken wird. Und diese Dürre kommt. 3 Jahre lang regnet es nicht. 3 Jahre lang kann Baal als Fruchtbarkeitsgott, als Experte seinen Job nicht erfüllen, weil Jahwe es nicht will. Und es kommt noch schlimmer. Elia versteckt sich und wird von Gott richtig gut versorgt. Und er versteckt sich mitten im Feindesland, mitten in einer Hochburg des Baalkultes. Allen geht's dreckig, nur Elia hockt an seinem Bach, wird von Gott versorgt und nimmt wahrscheinlich auch noch zu, während alle anderen darben müssen. Und so zieht sich dieses Thema durch alle Geschichten. Die Dürre wird von Jahwe aufgehoben, nicht von Baal. Der Wettstreit auf dem Karmel dreht sich um den Führungsanspruch der Götter. Die Geschichte von Nabots Weinberg stellt das Gesetz im Gegensatz zu dem Kult von Baal und so weiter. Elia zeigt immer und immer wieder, welcher Gott der wahre Gott ist, wen es sich lohnt zu verehren, wer würdig ist, angebetet zu werden, welcher Gott wirklich helfen kann, welcher Gott wirklich hält, was er verspricht. Total spannend, das mal so zu sehen, dass sich dieses Thema durch alle Geschichten zieht. Jetzt haben wir nur ein Problem. Habt ihr schon mal zu Baal gebetet? Oder habt ihr schon mal erlebt, dass in Deutschland irgendjemand so einen Baalskult gefeiert hätte? Auch nicht, ne? Also der Text hat sich dann für uns wohl erledigt. Das interessiert uns heute nicht mehr. Nee, ich glaube, dieses Thema ist auch heute noch hochaktuell. Baal war ein Experte und wollte Gott das Wasser abgraben. Und ich glaube, auch heute noch gibt es in unserem Leben, in unserer Gesellschaft Experten, die behaupten, manche Sachen besser zu können als unser Gott. Solche Fragen haben doch die Menschen, haben wir doch. Was trägt in meinem Leben? Für wen oder was lohnt es sich denn zu leben? Und diese Fragen will man beantwortet haben. Und wir wollen Menschen helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Wir wollen ihnen zeigen, dass Jesus die Antworten auf diese Fragen hat. Ich bin strikt dagegen, das Christentum so zu definieren, dass wir immer sagen, wogegen wir sind. Ja, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das sind Christen. Leider werden wir zu Recht sehr oft so wahrgenommen. Aber wir sollten vielmehr wissen, wofür wir sind, wem wir folgen und warum. Elia hat immer gesagt, du musst dich entscheiden, Baal oder Jahwe, wer kann das wirklich? Und dann müssen wir gucken, wie können wir das übertragen? Was sind die Götzen, die Baals in unserer Zeit? Es gibt da verschiedene. Da sind vielleicht zum Beispiel die Esoteriker. Die sagen, ja, mit unseren Amuletten, mit unseren Kristallen, mit unserem Pendel, da findest du Glück und Sinn. Da gibt's die Mediziner, die meinen, alles innerlich erklären zu können und für die Heilung keinen Gott zu brauchen. Da gibt's die Ökonomen, die das Heil im Wohlstand, im Wachstum versprechen. Das Geld. Es gibt die Hedonisten, die den Menschen verkaufen wollen, dass alle Erfüllung in seinem eigenen Glück liegt. Und jetzt könnte ich wieder in diese Kerbe schlagen. Mensch, sind die blöd. Ja, das wollen wir nicht und das wollen wir auch nicht und die doofen Esoteriker und die blöden Ökonomen und blöde Wirtschaft. Und nee, ich muss gar nicht auf die blöden anderen schimpfen. Ich muss gucken, was hat denn unser Gott dazu zu sagen? Wir haben doch den, der uns eigentlich gesund machen will. Gott ist unser Arzt, dem unsere Gesundheit am Herzen liegt. Unser Gott ist der, der uns Gesundheit und Glück gibt. Es ist unser Gott, der uns wahre Zufriedenheit und Sicherheit gibt, nicht das Geld. Es ist unser Gott, der uns Befriedigung verschafft, nicht die Angebote dieser Welt. Versteht ihr? Elia musste gegen den Götzen der damaligen Zeit antreten. Und wir müssen nicht gegen Baal antreten, sondern die Götzen, die heute in unserer Gesellschaft da sind. Unser Lebensmotto sollte ganz nah an dem des Elia dran sein. Wir wollen, wir müssen, wir sollen den Menschen um uns herum und uns selbst zeigen, sagen und vorleben, dass es unser Gott ist, der Heil hat, der Glück und Frieden für die Menschen hat und niemand sonst. Und wie bei Elia stellt sich Gott dabei an unsere Seite. Und die Frage ist, ob wir diese Herausforderung annehmen wollen, ob wir dieses Lebensmotto auch zu unserem machen und uns trauen, uns zu den Menschen zu stellen und zu sagen, hey, hier gibt's Antworten für dich. Hier ist der, der wirklich Macht hat. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt diese 6 Episoden rund um Elia. Und ich möchte jetzt 2 dieser Geschichten nehmen, die zeigen, dass dieses Lebensmotto wirklich damit mit Leben gefüllt wird und die uns vor allem diesen Glaubensheld vorstellen als jemanden, der wirklich alles sein kann. Auf der einen Seite mit höchsten Höhen, aber auf der anderen Seite auch ganz tiefe Tiefen und wie nah das Ganze beisammen liegen kann. Das Highlight, das ich euch vorstellen möchte, das spielt wirklich auf hohen Höhen, nämlich auf dem Berg Karmel. Es ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte über Elia, die es gibt, das Duell mit den Baalspriestern. Das Ganze steht in 1. Könige 18 und ist mit ihren 48 Versen, ist die Geschichte zu lang, um die jetzt vorzulesen. Ich werde die sehr zusammengerafft erzählen. Und ich empfehle euch, die zu Hause mal nachzulesen, weil das ist eine der humorvollsten Erzählungen, die wir in der Bibel finden. Situation ist die, die Dürre geht ins dritte Jahr. Ihr müsst euch vorstellen, ins dritte Jahr, es gab bald nichts mehr zu essen. Da sagt Gott zu Elia, raus aus deinem Versteck, ich will dem Volk jetzt mal zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Nach einigem Hin und Her vereinbaren Elia und König Ahab, der überhaupt nicht so gut auf diesen Propheten da zu sprechen ist, einen Showdown. Elia gegen 850 Propheten. 450 von Baal, 400 von Aschera. Dazu das ganze Volk, das dem Gottesurteil beiwohnen soll. Das Ziel von Elia ist ganz klar und entspricht voll und ganz seinem Lebensthema: Wer ist der wahre Gott? Wer ist es wert, alles auf ihn zu setzen? Und das sagt er dem Volk auch klipp und klar. 1. Könige 18, Vers 21 heißt es: Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Also, entweder oder. An diesem Tag soll es sich entscheiden. Die Spielregeln sind schnell festgelegt. Zwei Stiere, jede Partei wählt sich einen, zerlegt ihn und legt die Teile auf einen Scheiterhaufen. Zündeln ist aber verboten. Dann rufen beide Parteien ihren Gott an. Wer Feuer vom Himmel fallen lässt, hat gewonnen. Ganz einfach. Und das Volk, alles klar, mach mal. Elia ist ein ganz Gentleman und lässt die Gegenpartei den Stier wählen. Das ist ein großer Vorteil, denn je perfekter das Tier ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott das Opfer annimmt. Die gucken also, schnappen sich den einen Stier und dürfen auch anfangen. Wieder ein Vorteil, sind zahlenmäßig überlegen, viele Gebete helfen auch viel. Die 850 Propheten fangen an zu tanzen um den Altar herum und beten und singen und schreien von Sonnenaufgang bis zum Mittag. Und es passiert nix. Elia ist dann nochmal Gentleman und gibt ihnen Tipps, was sie vielleicht besser machen können. Er meint sie nicht ganz ernst. Er verspottet sie, nachdem sie stundenlang gebetet haben. Und das ist so schön, das lese ich euch nochmal vor. Vers 27. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken. Oder er musste mal aufs Klo. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er ja sogar noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Das steht wirklich in der Bibel, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja? Also Elia lässt die so richtig auflaufen. Das stachelt dann die Priester natürlich noch mehr an. Sie schreien sich in Ekstase, sie ritzen und peitschen sich blutig. Vollkommener Wahnsinn befällt sie. Sie tanzen, schreien, beten bis zum Abend, bis zur völligen Erschöpfung. Nichts passiert. 12 Stunden Gebete von 850 Personen und nichts passiert. Dann kommt Elia, winkt das Volk heran, kommt mal ein bisschen näher und macht was vollkommen Blödsinniges. Baut einen Altar, schichtet Holz auf, legt seinen Stier da drauf und lässt so lange Wasser darüber schütten, bis alles triefend nass ist und sogar der Graben voller Wasser gelaufen ist. Da ist nichts, was noch brennen könnte. Und dann spricht Elia ein Gebet. Er sagt genau 6 Sätze. Kein Tanzen, kein Schreien, kein Ritzen, keine Ekstase, einfach nur ein Gebet von einer Person. Und dann passiert das, Vers 38. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Das Volk jubelt, es preist Gott und dann kommt der Teil, den man in der Jungschar jetzt immer weglässt. Elia und das Volk treiben die 850 Baalspriester in den Bach Kishon und schlachten sie alle ab. Kurz darauf fängt es wieder an zu regnen, nach 3 Jahren Trockenheit, und Gott hat gleich doppelt gezeigt, wo der Hammer hängt. Erstens hat er Baal auf seinem Spezialgebiet geschlagen. Die Dürre und das Ende der Dürre kommen von ihm. Als auch beim ultimativen Machtvergleich. Das Volk jubelt und bekennt, dass es von nun an Gott alleine anbeten will. Und quasi der gesamte Baals- und Aschera-Kult ist mit den Priestern ausgelöscht. Was für ein Triumph. Gut, man könnte jetzt so einige Abers anführen. Die Entscheidung des Volkes erweist sich nicht als sonderlich tragfähig, vielleicht 2 Tage lang. Anscheinend hat er doch nicht alle Baalspriester erwischt, denn der Kult geht weiter. Und auch die Tötung der fast 1000 Menschen hier muss man wahrscheinlich im Lichte der damaligen Zeit sehen. Es ist nicht alles, was Gold was glänzt. Und trotzdem erleben wir hier einen Elia, der wirklich alles mit seinem Gott erreicht hat. Und es gibt hier ganz viele Eigenschaften Elias auf dem Weg zu diesem Highlight, den man bewundern kann. Zuallererst sicher sein Mut. Er stellt sich Ahab, der ja wusste, wer für die Dürre zuständig war, die das Land geplagt hat. Er stellt sich dieser unglaublichen Herausforderung alleine gegen fast 1000 Gegner. Wer hätte sich das getraut von uns? Einfach hinstellen, sagen, kommt noch mehr Wasser, mehr Wasser, mehr Wasser, da geht noch was. Und dann ein Gebet und das feste Vertrauen, Gott wird handeln. Wahnsinn. Und dieser Mut wird belohnt damit, dass Elia krasse Wunder erlebt. Damit, dass er diesen Höhepunkt seines Lebens erleben darf. Dass er auch gute Zeiten hat und nicht nur Verfolgung. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir dürfen auch schöne Zeiten erleben, wenn wir mutig sind. Manchmal reden wir Christen ja so vom schmalen Weg, ja, dass Jesus, das alles eher schwer ist und so. Nee, auch mit Jesus kann es richtige Highlights geben. Dinge, die richtig toll sind, wenn wir ganz auf ihn setzen. Ich staune gerade, was hier in unserer Gemeinde im Moment passiert. Klar, es zwickt und kneift manchmal noch, den einen gehen die Veränderungen zu schnell, den anderen gehen die Veränderungen zu langsam, kein Ding. Aber trotzdem, alles in allem, unsere Gottesdienste sind gerade echt voll. Das merkt man hier im zweiten Gottesdienst immer nicht, weil es ist ja noch so viel frei. Aber wir haben gerade im Moment im Schnitt 20, 30 Gottesdienstbesucher jede Woche mehr, als wir noch vor einem halben Jahr in einem guten Gottesdienst fast hatten. Es ist großartig, da bewegt sich was. Unsere Mitarbeiter sind hochmotiviert. Wir hatten solche Angst, oh, zwei Gottesdienste, wie können wir das denn schaffen? Und jetzt haben wir gerade eher das Problem, wir haben nicht zu viele Mitarbeiter, sowas darf man nicht sagen. Aber die Mitarbeiter sind hochmotiviert, die Stimmung ist gut. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass so viele Menschen sich für Jesus entschieden haben, Ja zu ihm gesagt haben, in so einer kurzen Zeit. Unfassbar, was wir hier gerade an Wundern Gottes erleben dürfen. Ich stehe staunend da und danke Gott für diese Hochzeit, die wir gerade erleben dürfen. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir Gott eben vieles zutrauen, dass wir ihm vertrauen. Wie sieht's in deinem Leben aus? Wo hast du Highlights erlebt, Hochzeiten, für die du Gott dankbar sein kannst? Setz deinen Mut auf ihn. Und hoffe, dass du als Glaubensheld auch solche Zeiten wieder erleben wirst. Würde jetzt gerne hier aufhören. So mit den Hochzeiten, alles schön, alles gut. Aber leider gibt es dann eben auch diese tiefsten Tiefen. Und das war jetzt didaktisch nicht ganz clever von mir. Ja, man hätte mit den Tiefen anfangen müssen, dann auf die Höhen kommen und wenn man dann gerade so schwebt, sagt man Amen. Problem ist, bei Elia ist es auch andersrum. Darum mache ich es jetzt auch andersrum. Denn die Geschichte, die jetzt kommt, schließt direkt an dieses wahnsinnige Erleben am Berg Karmel an. Steht in 1. Könige 19 und ist mal wieder zu lang, um sie jetzt vorzulesen. Ich erzähle nochmal. Isebel, die Königin, ist stinksauer. Was da am Karmel passiert ist, irgendwie verständlich. Ihre ganzen Priester sind auf einmal tot. Und sie schwört, Elia bezahlen zu lassen. Mit seinem Leben. Der Prophet flieht eine Tagesreise in die Wüste, legt sich unter einen Busch und will sterben. Er kann nicht mehr. Der Auftrag Gottes ist ihm zu groß. Er schläft ein. Zweimal wird er geweckt von einem Engel, der ihm zu essen gibt, zu trinken und ihn dann in einem langen Marsch zum Berg Horeb führt. Berg Horeb. Klingelt bei euch da irgendwas? Das ist der Ort, wo die 10 Gebote gegeben wurden. Und Gott führt seinen Diener an den Ort zurück, wo der Bund mit seinem Volk begonnen hat. Was für ein, das wusste Elia, ganz klar, ja, was für ein Symbol. Elia verteidigt diesen Bund mit Zähnen und Klauen und Gott bringt ihn in seiner tiefsten Tiefe dahin, wo alles angefangen hat und begegnet ihm da. Was für ein großartiger Gott. Dort am Berg Horeb, habe ich gerade gesagt, will Gott Elia begegnen. Und jetzt ist die Frage, wo ist Gott? Doch bestimmt in gewaltigen Naturereignissen, in einem Feuersturm, einem Erdbeben, einem Orkan. All das kommt. Und dann heißt es immer wieder, und Gott war nicht darin. Weder im Feuer, noch im Erdbeben, noch im Orkan. Und dann, übersetzt Luther, kommt ein stilles, sanftes Sausen. Und hier in dieser Sanftheit begegnet Gott Elia. Der verhüllt sein Angesicht, tritt aus seiner Höhle nach draußen und begegnet Gott. Und Gott hört ihm zu. Er hört sich seine Erschöpfung, seine Angst, seinen Frust an. Er lässt ihn erstmal reden und gibt ihm dann einen neuen Auftrag. Gibt ihm wieder Sinn, rüstet ihn aus, stärkt ihn. Und Elia macht sich auf den Weg, neu für Gott da zu sein. Wenn es um Seelsorge geht, ist das einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Wunderschön, wie Gott hier auf seinen Diener eingeht. Und es sind zwei Dinge, die ich uns zum Abschluss dieser Predigt mitgeben möchte. Über Glaubenshelden, die Tiefe durchstehen müssen. Das erste ist so einfach wie banal, aber es ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Auch Glaubenshelden haben Krisen. Wenn man manchmal so Menschen reden hört, so Berichte aus der Mission liest, aus der Gemeindegründung oder Evangelisation, dann könnte man den Eindruck gewinnen, bei denen geht's immer nur steil bergauf. Immer besser, immer weiter, immer mehr. Und implizit wird da vermittelt, wenn das bei dir nicht so ist, dann stimmt was nicht. Mit dir, mit deinem Glauben, mit deinen Gebeten oder deiner Gottesbeziehung. Denn echte Glaubenshelden, die haben keine Krisen. Haben sie wohl. Sogar Elia, sogar ein Mann Gottes, der so krass drauf war, dass Gott ihn entrückt hat und nicht hat schnöde sterben lassen. Der kommt in Krisen, der hat Grenzen, der fühlt sich erschöpft, ausgebrannt, überfordert. Vor lauter Arbeit, vor der Größe der Aufgaben. Und es ist nicht nur Elia, in der Bibel finden wir noch mehr Personen, die nicht mehr können. Jakob, David, Asaf, Hiob, Petrus, Thomas, Paulus. Alles Menschen, die an ihre Grenzen kommen. Und sogar Jesus selbst kommt an diesen Punkt. Auch wir dürfen Krisen haben, tiefe Täler durchschreiten, kraftlos sein. Das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass wir falsch oder zu wenig glauben würden, dass bei uns etwas falsch wäre. Das kann ganz viele Ursachen haben. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber einen Tipp muss ich dir geben. Wenn du unten bist, wenn du nicht mehr kannst, das ist okay, das darf sein. Aber dann such dir einen Engel. Ein Engel, der dir zu essen gibt und dich zum Berg Horeb führt. Meistens sind unsere Engel Menschen, die für uns da sind, die uns am Arm nehmen und sagen, komm mit, hier, ich helfe dir, auf, hin zu Gott. Und das Zweite, in diesen Krisen ist Gott treu und begegnet uns so, wie wir es brauchen. Gott ist kein Sklaventreiber, für den wir nur was wert sind, wenn wir Leistung bringen. Gott steht nicht hinter uns mit der Peitsche und sagt, komm mehr, weiter, weiter, sondern er steht an unserer Seite, auch wenn nichts mehr geht. Er begegnet uns so, wie wir es brauchen und wie wir es vertragen können. Vielleicht bist du wie Elia und brauchst dieses sanfte, leise Sausen. Diese Stille, die Ruhe, die sanfte Berührung. Vielleicht brauchst du aber auch mal eins vor den Latz. So ein Erdbeben, so eine Predigt, wo Gott dir mal den Kopf gerade rückt. Wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo Gott mal sagt, nee, stopp, halt, hier lang. Vielleicht brauchst du den Zuspruch durch sein Wort, seinen Trost durch ein Lied. Was weiß ich? Gott weiß, was du brauchst. Und er wird dir so begegnen, wie du es brauchst. Dann, wenn du meinst, nicht mehr zu können. Er wird dich aufrichten, er wird dir das geben, was du brauchst. Aber was er nicht tun wird, ist dich in Watte packen. Er begegnet Elia und sagt nicht, so, jetzt hast du genug getan, das an Berg da super mit den Baalspriestern klasse gemacht, setz dich hin, jetzt ist Ruhestand, bleib mal ein paar Jahre bei mir. Nee, er begegnet ihm, hört ihm zu, und dann sendet er ihn wieder aus, zurück mit neuer Kraft in seinen Dienst. Und das wird er bei dir auch tun. Wenn er dir begegnet, wenn er dich stärkt, wird er dich danach aussenden, wieder für ihn unterwegs zu tun, sein Werk weiter zu tun, mit der Kraft, die du dafür benötigst. Und ich sage euch ehrlich, mich befreit das total. Mich befreit es, dass ich bei Gott nicht immer der Starke sein muss. Dass ich nicht nur dann leidenschaftlich glauben kann, wenn ich stark bin, sondern dass Gott auch meine Schwachheit kennt, ihr begegnet und sie sogar gebraucht. Und ich finde es so großartig, so einem Gott zu gehören, der mir Höhen schenkt und der mich in Tiefen nicht allein lässt. Amen.